Hey, willkommen zu unserem Podcast. Wir haben uns gedacht, wir machen heute mal einen. Und ich bin der Sebastian.
Ich bin Richard.
Ich bin der Luis, hallo.
Denn in unserer Podcast-Folge geht es um die Geschichte der Wende. Wir haben uns gedacht, wir machen mal über dieses Thema, denn an unserer Schule war eine Zeitzeugin und die hat uns berichtet, wie es damals war.
Also ich zum Beispiel, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es früher war, weil ich nicht in der Zeit gelebt habe und ich habe halt keine Ahnung. Man weiß halt so ein bisschen von Oma und Opa, aber aus so einer Sicht ist nochmal was ganz anderes.
Ja, ich fand es ziemlich interessant zu erfahren, ein paar Sachen quasi, wie sie darüber geredet hat. Und ja.
Ja, genau. Und sie hieß Susanne Hartstrauer und jetzt kommt ein Ausschnitt, wie sie uns das alles erzählt hat.
Ja, 62er Jahrgang. Also ich war in der Wendezeit oder in der Friedlichen Revolution so 25, 26, 27, da wurde das richtig spannend. Habe an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin Puppenspiel und Schauspiel studiert und bin dann, weil meine Eltern aus dem Vogtland stammen, also Oelsnitz-Adorf, kommt meine Familie her, habe ich gedacht, gehe ich in die Richtung, weil wir da gute Bindungen haben. Und bin ans Figurentheater nach Zwickau gegangen und habe da erstmal als Schauspielerin und Puppenspielerin gearbeitet. So 8 Jahre ungefähr.
Warum wird man aber gerne aus Berlin ausziehen? Das verstehe ich nicht ganz.
Naja, weil sie in Zwickau ja näher bei ihrer Familie war
Ja,
und sie ja nur in Berlin studiert hat.
aber so für Karriere, so Schauspielern stelle ich mir in Berlin viel besser vor als in Zwickau.
Aber würdest du nicht sagen, wenn du wieder, wenn du wo studiert hast und dann zu deinem Heimatort zurück willst, weil da alle Leute sind, die du kennst?
Ja, sie hat sich ja schon in Berlin so ein bisschen eingelebt. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen stressig und so.
Ja, von Umzug her.
Ja,
So.
vom Umzug auf jeden Fall. Aber ich denke, ich kann schon verstehen, warum die wieder zurück möchte.
Ja. Ja, lass uns noch mal weiter reinhören.
In dieser Zeit, wenn man neu ist in der Stadt und sich orientieren muss, sucht man Freunde und Leute, wo es einem gut geht. Und da habe ich quasi Kontakt bekommen zur jungen Gemeinde. So, das war so eine Orientierung und dann eben noch andere Leute kennengelernt, die sich da schon anfingen, so ein Stück weit zu sammeln in der Bürgerbewegung. Und zwar war der Startschuss im Grunde genommen 1983, Weltkirchenversammlung in Vancouver, wird Ihnen sich vielleicht nicht so viel sagen. Das war also ein Weltkonvent, den die protestantische Kirche oder überhaupt die Kirchen einberufen hatten. Und da gab es eine DDR-Delegation, die sind da ganz fortschrittlich gewesen und haben ein Friedenskonvent einberufen. Also die haben den beantragt als Gruppe. Sie wollen einen Friedenskonvent, weil damals die Situation in der Welt ungefähr genauso gefährlich war wie gerade jetzt.
Ich stoppe mal ganz kurz. Wisst ihr eigentlich gerade über das aktuelle Geschehen in der Welt Bescheid?
Also zurzeit kriege ich nicht mehr ganz so viel mit, zum Beispiel beim Ukraine-Russland-Krieg. Aber am Anfang davon habe ich schon echt viel mitbekommen. Also da war auch alles voll damit.
Ja, vor allem in den Medien war alles voll. In den Schulen wurde man auch belehrt. Aber jetzt hört man eigentlich nichts mehr davon.
Ich glaube auch, früher so, wenn man aufgewachsen ist mit der Mauer, nimmt man es nicht mehr dann so ganz wahr. Man hat es einfach akzeptiert.
Ja, kennst du, hat ja nichts anderes gekannt.
Ja.
Die DDR und insbesondere Zwickau hat ja extreme Altlasten durch den Uranbergbau. Der ist überall in den Straßenbelägen und so weiter damals verbaut worden. Also wir haben viel strahlendes Gelände. Wir hatten unglaublich dreckige Mulde. Also von wegen, heute wird da gefischt und die Leute gehen baden, wenn sie Lust haben und sitzen da und machen Picknick. Und das ging damals nicht. Und das Erzgebirge, der Zinnwald, das ist ja nicht weit, das konnte man sich angucken, da waren kahle Bäume. Was heute der Borkenkäfer macht, haben die Schwefelabgase aus Tschechien gemacht. Also wenn man da unterwegs war und als junger Mensch, wir sind wandern gegangen und sonst was, war das schon dramatisch, was man da oben sich angucken konnte. Und das heißt, diese ganzen Zeichen, die haben uns irgendwo natürlich dann als junge Leute auch beschäftigt. Und der Rahmen, wo man aber darüber reden konnte, war ein ganz anderer als heute. Also das war ja im Grunde genommen alles verboten. Man konnte darüber nicht reden. Also haben wir ein Umweltkabarett gegründet in dieser jungen Gemeinde und sind also mit einem Strunk von Fichte, die keine Nadeln mehr hatte, haben wir da also Szenen selber geschrieben, Theater gemacht und haben so diese Information, das war das Zweite, die DDR war keine Informationsgesellschaft, das heißt, es gab ganz viel Literatur, Informationen über den Uranbergbau, das war alles bloß Geheimwissen. Also da gab es ein paar Leute im kirchlichen Rahmen, die das, oder auch außerhalb, wenn sie noch mutiger waren, die das versucht haben, unter die Leute zu bringen, aber es war ziemlich gefährlich, sowas zu machen. Also da konnte man wegen Verunglimpfung des Staates und der Gesellschaftsordnung konnte man schon ganz gut im Gefängnis landen. Zwei Kollegen von mir, die sich sonst gar nicht sehr für Politik interessiert haben, aber einfach Kasper-Theater gespielt haben, in Zwickau, im Puppentheater, die sind zum Beispiel ins Gefängnis gekommen, weil sie halt Kasper-Stücke gemacht haben, wo sie ein paar politische Missstände verballhornt haben, einfach mit Quatsch. Ne? Und wenn wir unseren Chef damals nicht gehabt hätten, sie sind dann zur Bewährung in die Produktion gekommen und lustigerweise, Zwickau hat eine Brauerei, lustigerweise in die heutige Mauritius-Brauerei nach Zwickau, was natürlich war ja natürlich eine lustige Umgebung, um so eine Bewährungsstrafe dann zu verbringen. Und das hat sie dann auch nicht davon abgehalten, weiter Kasper-Theater zu machen. Das ging ja auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder. Ja, okay, dann gab es aus dieser Weltkirchenversammlung einen Mann, der über die, Sie müssen sich vorstellen, die protestantische Kirche war ein bisschen demokratischer organisiert als die katholische. Da gab es also Laien, die durften mitarbeiten, die durften auch mitbestimmen. Und einer von denen, der sich da jahrelang engagiert hatte, war der Erwin Kilat. Der war Elektroingenieur und hat aber ganz viel in seiner Freizeit sich engagiert. Und der hat eine Gruppe gegründet, die hieß Konziliarer Prozess. Also wieder in Rückbeziehung auf dieses Vancouver-Konzil. Und das war jetzt endlich diese Sammelstelle, wo alle Gruppen, die sich in Zwickau irgendwie bilden wollten, eben das Umweltkabarett, da gab es dann eine Umweltgruppe, eine Frauengruppe, die um theologischen Feminismus sich gekümmert hat. Eine Gruppe, die sich da ging es um Wehrkundeunterricht. Damals wurde in der DDR zum ersten Mal eingeführt Wehrkundeunterricht. Man hat also angefangen in der Schule schon massiv quasi zu appellieren, die Leute sollen sich länger für die Armee bereit erklären. 5 Jahre, 10 Jahre, 3 Jahre. Also nicht nur die anderthalb vorgeschriebenen Jahre. In der DDR in die Armee gehen. So, und dann gab es noch eine Gruppe Theologische Reflexion und eine Gruppe Frieden. Und Sie können sich...
Ja, ich finde es echt krass, dass die dann was Eigenes gründen und sich dafür dann auch einsetzen und wahrscheinlich auch das selbstständig gemacht haben. Das finde ich schon echt gut, dass man sich dafür dann selber einsetzt.
Ja, das ist dann sicherlich auch eine Herzensgelegenheit, wenn man sich voll reinbringt in die Sache und so.
Auf jeden Fall. Muss man auch erstmal machen und sich auch trauen, sowas zu tun.
Man stellt ein gewisses Risiko auch dar. Also
ja, hat man ja auch gemerkt mit den 2, die ins Gefängnis gekommen sind. Ja. Ja. Jetzt hören wir auf jeden Fall erstmal länger rein.
Mach mal.
Dann gab's aus dieser Weltkirchenversammlung einen Mann, der über die, Sie müssen sich vorstellen, die protestantische Kirche waren ein bisschen demokratischer organisiert als die katholische. Da gab es also Laien, die durften mitarbeiten, die durften auch mitbestimmen. Und einer von denen, der sich da jahrelang engagiert hatte, war der Erwin Kilat. Der war Elektroingenieur und hat aber ganz viel in seiner Freizeit sich engagiert. Und der hat eine Gruppe gegründet, die hieß Konziliarer Prozess. Also wieder in Rückbeziehung auf dieses Vancouver-Konzil. Und das war jetzt endlich diese Sammelstelle, wo alle Gruppen, die sich in Zwickau irgendwie bilden wollten, eben das Umweltkabarett, da gab es dann eine Umweltgruppe, eine Frauengruppe, die um theologischen Feminismus sich gekümmert hat, eine Gruppe, die sich um, da ging es um Wehrkundeunterricht. Damals wurde in der DDR zum ersten Mal eingeführt Wehrkundeunterricht. Man hat also angefangen in der Schule schon massiv quasi für, also zu appellieren, die Leute sollen sich länger für die Armee bereit erklären. 5 Jahre, 10 Jahre, 3 Jahre. Also nicht nur die anderthalb vorgeschriebenen Jahre in der DDR in die Armee gehen. So, und dann gab es noch eine Gruppe Theologische Reflexion und eine Gruppe Frieden. Und Sie können sich vorstellen, jeder von uns, der also irgendein Thema hatte, wo er der Meinung war, das ist genau jetzt gerade mein Ding, der hat sich dann einer dieser Gruppen oder hat die vielleicht selber gegründet, denn zum Großteil waren das Leute in unserem Alter, die diese Gruppen gegründet haben. Das heißt, die Erwachsenen haben uns auch relativ in Ruhe gelassen. Das Einzige, was uns richtig doll zusammengeführt hat, wir haben beschlossen, eine Friedensbibliothek einzurichten in Zwickau, nach dem Vorbild der Berliner Umweltbibliothek, ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Und das heißt, wir haben alle diese Samizdate, nennt sich das, also verbotene Literatur, über verschiedenste Kanäle, über Leute aus dem Westen, die wir kannten, über Verwandte, über sonst irgendwelche Stellen und auch über einen regelmäßigen Kurierdienst mit den Berlinern. Also wir haben alle damals im Untergrund gedruckten Zeitungen, die es in der DDR gab. Da sind ja wirklich aktiv praktisch Untergrundzeitungen gedruckt worden. Und die haben wir über diese Bibliothek unter die Leute gebracht, weil darin eben ganz viel Informationen waren. Dann gab es noch ein paar Themen, die uns exklusiv interessiert haben in Zwickau. Ich bin zum Beispiel mit Freunden, damals trampte man ganz viel. Also man stellte sich einfach an die Straße und der Daumen war draußen und dann ging es dahin, wo wir noch hin durften. Also das heißt, man kam nicht mehr nach Polen, da brauchte man unter dem Kriegsrecht damals ein Visum. Da haben viele junge Leute, die sich irgendwie politisch engagiert haben, so einen Stempel in ihren Ausweis gekriegt, durften da gar nicht hin. Also war die andere Richtung nur offen. Tschechien, gab es kleinen Grenzverkehr. Dann gab es Ungarn, Bulgarien und Rumänien. Und was da vor allem auch interessant war, die hatten richtige Hochgebirge. DDR hatte ja kein Hochgebirge. Also alle Leute, die irgendwie am Wandern waren oder am Klettern, die wollten dahin. Ne? Die wollten in die Karpaten, die wollten ins Budzec und so weiter. Und wir haben da also unsere Sommerurlaube schon als Studenten dort verbracht. Man hatte immer 6 oder 8 Wochen Semester frei, wenn man studiert hat an der Schauspielschule, und das heißt, das war unsere Lebenszeit, die so die wichtigste war. Da ging es darum, wie weit komme ich dahin und wie viel verrückte Abenteuer habe ich unterwegs. Und auf einer dieser Reisen habe ich zusammen mit meinem damaligen Freund, bin ich krank geworden, ziemlich schlimm, habe hohes Fieber gekriegt und bin in Brașov, da waren wir schon in Rumänien, das ist Kronstadt, also Siebenbürgen, Kronstadt, siebenbürgisch, bin ich zusammengebrochen auf dem Bahnhof, und mein Freund, der wusste dann sich keinen anderen Rat, der hat dann also den Krankenwagen natürlich geholt und die haben mich ins Krankenhaus gefahren, und dann bin ich irgendwie erstmal weggetreten, und das Tolle war, dass in dem Krankenhaus dann jemand beauftragt wurde, der Deutsch sprechen konnte, eine junge Frau, die Ungarin war und sehr gut Deutsch sprechen konnte, die Tünde. Red da mal mit der, wir haben da jetzt eine Patientin, die kann nicht Rumänisch sprechen, kannst du der mal irgendwie, kannst dich mal ein bisschen um die kümmern zusätzlich. Und das hat die dann gemacht. Und daraus, da haben wir uns natürlich befreundet. Und ich habe erstens mitgekriegt, dass es in dem Krankenhaus eine Station gab, wo nur Säuglinge waren, die quasi unterernährt waren. Weil es damals in Rumänien war die Milch so von so schlechter Qualität, dass die Säuglinge keine Milch trinken durften. Also wenn man nicht stillen konnte und da die Leute auch zum Teil sehr unterernährt waren, schlecht ernährt, war das richtig gefährlich für Babys durchzukommen. Und das heißt, wenn man aus der DDR kam, wo es damals noch ein gut funktionierendes Medizinsystem gegeben hat, war das der Hammer. Das waren ja unsere sozialistischen Brüder und Schwestern. Und jetzt kam man dahin ins Krankenhaus und da starben eventuell kleine Babys. Und das habe ich irgendwie überhaupt nicht kapiert. Ne? Und als ich wieder rauskam, hat die Tünde, mit der ich mich eben, die hieß David Emisch Tünde, eine Ungarin, wie gesagt, die sehr gut Deutsch sprechen konnte, die hat uns mit zu ihren Verwandten genommen in die siebenbürgischen Dörfer. Da gab es nämlich nicht nur die Minderheit der Deutschen, die es gut hatten relativ, weil sie ja die reichen Verwandten im Westen hatten und deshalb immer freigekauft wurden. Also wenn die hatten die Option, die konnten nach Westdeutschland ausreisen. Das hat sich Rumänien sehr teuer bezahlen lassen von Westdeutschland. Das wurde aber gemacht. Die Ungarn hatten das nicht, weil Ungarn war damals ziemlich arm. Die hatten also diese Chance nicht. Und dort gab es ein Diktator, der hieß Ceausescu, ungefähr so jemand wie jetzt Putin, der hatte also den Plan, er will das Land entwickeln und die richtig tolle Idee, die er hatte, war, die Minderheiten werden alle, müssen ihre Höfe verlassen, wo sie sich also noch selber versorgen konnten irgendwo. Die müssen alle in die Stadt, dann wurden die in irgendwelche halbfertigen Neubauten gezwängt, die kein fließendes Wasser und keine Toiletten hatten. Und das war also ein großes Umsiedlungsprogramm, was der damals verfolgte. Völliger Wahnsinn. Denn dieses Land war damals ein Agrarland. Und wer nicht irgendwo Verwandte oder ein Stück Garten oder ein Feld hatte, der hatte ziemlich Schwierigkeiten, sich irgendwie über Wasser zu halten. Der hatte ja auch keine Tauschwaren, denn es gab in den Läden so gut wie nichts zu kaufen, außer ein paar Konserven, die sich lange hielten, keine Medikamente. Also man musste tauschen mit Naturalien. Und das hat uns die Tünde alles gezeigt, was da war.
Ja, ich finde es wirklich krass, dass man erst durch solche Situationen merkt, was in dem Land alles abgeht. Also nur, dass sie krank geworden ist, hat sie dann gemerkt, was eigentlich da alles los ist.
Ja, vor allem finde ich die Situation an sich krass, dass die Menschen unterernährt waren und dass die Säuglinge so eine geringe Chance hatten zu überleben. Sehr gefühlt wie im Tierreich heute.
Ja. Ja, ich fand es so krass, dass man dann damals mit Lebensmitteln dann getauscht hat, weil es dann nichts mehr anderes gab so.
Ja, das ist gefühlt ohne Geld einfach nur Tauschgeschäfte.
Ja, das ist unvorstellbar heute, würde ich sagen.
Ja, heute auf jeden Fall. Und ich glaube auch, so Deutschland in der damaligen Zeit ging es denen bestimmt auch viel besser als in Rumänien. Ich glaube, Rumänien war sozusagen ein Einzelfall. Oder was heißt Einzelfall, aber bestimmt in der Umgebung, die Länder waren ähnlich, aber ich dass denk, man da einfach nichts unternommen
hat. Ich denke, alles im Osten dort war jetzt nicht so, so toll.
Aber dass da niemand was unternommen hat, das ist schon unvorstellbar.
Ja. Ja. Also zur heutigen Zeit hätte man da schon längst
ja, irgendwas gemacht. Ja, auf jeden Fall auch die anderen Länder hätten da mitgeholfen ja. Oder so.
Was da war. Ich habe, als ich das hörte, dass ich zu Ihnen eingeladen bin, habe ich nochmal in mein Tagebuch geguckt. Ich habe Gott sei Dank damals Tagebuch geschrieben, weil man sonst ja auch so Erinnerungen schnell irgendwie überformt, wenn man von denen erzählt. Und da habe ich also gefunden, so einen Notizzettel, den ich mir damals dann irgendwo hingesteckt habe. Da steht also drauf, als die große Streikwelle im Ruhrgebiet 87-88 ausbrach, schickte die rumänische Regierung Hilfssendungen zur Unterstützung der westdeutschen Arbeiter. Man hat sich da also gebrüstet, wir sind so stark, wir unterstützen die kapitalistisch unterdrückten Arbeiter in Westdeutschland, die kriegen von uns Lebensmittel. Also ein Land, was selber eigentlich nicht wusste, wie durchgehen, Das hat Westdeutschland unterstützt. Dann gab es in Brasov schon ungefähr um diese Zeit gab es Streiks, die sind sehr blutig niedergeschlagen worden. Bei den Novemberstreiks in Brasov wurden Waggons voller Medikamente und Lebensmittel aus dem an der rumänischen Grenze zurückgeschickt. Das war also natürlich was, was Tünde wusste. Als Krankenschwester, da gab es Gerüchte, das haben die Leute, das hat die natürlich gemerkt, ne? Was da passiert ist. Dann hier China Babynahrung, das war so eine DDR-Babynahrung, die es so in Gläschen gab, auch wie heute, gibt es auf Rezept. Oft ist aber auf das Rezept nichts zu bekommen, besonders im Winter. Wenn jemand auswandern will, hat die ganze Familie Benachteiligungen zu spüren, ähnlich wie in der DDR. In Brasov gibt es eine Fabrik, wo man Trumpfschokolade herstellt für den Westen, eine Nivea-Fabrik und Triumph-Miederwaren. Oft stinkt die ganze Stadt nach Schokolade, ohne dass es irgendwo nur einen billigen Zucker für Kinder gibt. Tündes Theatergruppe darf weder Shakespeare, Goethe noch ungarische Dichter spielen. Also die durften nur rumänische Staatsdichter spielen in dieser Theatergruppe. Also schon ungarisch zu sprechen war Widerstand. Es durfte in den Schulen nicht ungarisch gesprochen werden, nur rumänisch. Ne? Also so dieser Hintergrund. Und da haben wir dann mit Freunden, die also von woanders hingetrampt sind, sind wir ganz aufgeregt nach Zwickau zurückgekommen. Ey, wir müssen was machen, das kann doch nicht so sein und das ist doch alles Betrug und Lüge, und haben da also eine Rumäniengruppe gegründet. Und das sah halt so aus, dass quasi jeden Monat zwei Leute richtig mit großem Rucksack, mit zwei großen Koffern mit dem Zug gefahren sind nach Rumänien, nach Brasov, und haben dort Medikamente und Lebensmittel, die wir hatten, die wir besorgt haben, dann haben die verteilt. Und unsere Jungs, die waren natürlich noch abenteuerlicher oft und auch noch unvorsichtiger als wir. Denen hat das natürlich irgendwann nicht mehr gereicht. Medikamente, Lebensmittel, mein Gott, wir sind Bürgerbewegung. Wir brauchen Informationen, ne? Die brauchen Informationen über die Dörfer, die als nächstes, es gab eine große Liste, die kursierte auch im Untergrund, welche Dörfer als nächstes geschliffen werden sollten von Ceausescu. Also haben die eine Gruppe in Ungarn gesucht, in Budapest. Das war für uns die einzig erreichbare, richtig geile Großstadt, wo tolle Konzerte waren. Jesus Christ Superstars dort aufgeführt worden in einem riesigen Stadion. Also man konnte Musicals sehen, man konnte Musik erleben, die es sonst nur im Westen gab. Das haben wir natürlich mitgenommen. Also wir waren nicht nur irgendwie die Guten, die irgendwie Lebensmittel oder so, wir wollten auch Abenteuer erleben. Das heißt, wir haben uns dann mit diesen Freunden in Budapest getroffen, haben da ein paar Tage bei denen kampiert und haben also erstens denen ihre Depots gefüllt. Die hatten dann also Räume, wo wir also Lebensmittel und Medikamente hinbringen konnten. Und dort haben die sich bedient, wenn sie nach Rumänien gefahren sind zu ihren ungarischen Leuten, haben die das dorthin gebracht. Also wir haben geschmuggelt, würde man heute sagen. Es gab auch einen Paragraphen, nach dem man in der DDR hätte da ins Gefängnis kommen können. Aber wir waren irgendwie so empört und entrüstet, wie wir belogen und betrogen worden sind, informativ in der DDR, dass wir irgendwie dachten, wir haben alles Recht der Welt, um jetzt, wir machen ja eigentlich nur was Gutes. Und das haben wir eben gemacht. Und noch so eine Geschichte, die rumänisch, also bis Ungarn war immer alles easy. Und wenn man dann von Ungarn nach Rumänien wollte, dann wurde es langsam gefährlich.
Ich finde das wirklich unvorstellbar, dass sie Sachen mit über die Grenze geschmuggelt haben.
Ja, vor allem für Fremde, dass sie sich dort so einen Aufwand auf sich genommen haben. Anscheinend war das wirklich eine sehr prägende Erfahrung für die
Frau. Es ist ja auch ein Riesenrisiko dabei, sowas überhaupt zu machen, weil man weiß ja, dass es jetzt nicht gut ist.
Also vor allem auch, dass man dafür bestraft werden kann.
Ja, aber sie haben es trotzdem gemacht und durchgezogen.
Ja, das ist schon echt bemerkenswert.
Also ich glaube, ich hätte das damals nicht gemacht.
Nee, ich auch nicht.
Ich hätte es mich nicht getraut, ne?
Nee.
Ins Gefängnis kommen können. Aber wir waren irgendwie so empört und entrüstet, wie wir belogen und betrogen worden sind, informativ in der DDR, dass wir irgendwie dachten, wir haben alles Recht der Welt, um jetzt, wir machen ja eigentlich nur was Gutes. Und das haben wir eben gemacht. Und noch so eine Geschichte, die rumänisch, also bis Ungarn war immer alles easy. Und wenn man dann von Ungarn nach Rumänien wollte, dann wurde es langsam gefährlich. Ich habe da in meinem Tagebuch eine Stelle, die würde ich Ihnen gerne vorlesen. Das war also, ich glaube 1984. Schlimme Grenzkontrolle, die ich nur überstehe, weil ein lüsterner alter Zöllner mir unbedingt an die Brüste greifen muss. Er macht Hundeaugen und versucht mich mit dem Hinweis auf die vielen Lebensmittel und die Zeitungen, diesmal alles Xerografien aus der DDR und einen Deutschkurs für Tünde, zu erpressen. Stelle mich ganz unschuldig und naiv, verstört, beharre auf meinem Bulgarien-Visum. Unter der Decke, also Bulgarien, Rumänien war ja Durchfahrland nach Bulgarien und das habe ich vorgezeigt, habe gesagt, ich will doch nur nach Bulgarien zu Verwandten. Unter der Decke brennen die Bücher und Medikamente. Dann verschwindet er endlich und ich atme auf, zu früh, denn ein ganz junger Soldat durchsucht mein Lager mit Maschinenpistole und findet die Medikamente. Wenn er jetzt die anderen wiederholt, fliege ich aus dem Zug, falls sie nicht noch Schlimmeres mit mir vorhaben. Ich flehe ihn an, bitte für meine Freunde und besteche ihn schließlich mit einem Paket Kaffee. Als er geht, bin ich ganz alle. Kurz vor Brasov noch einmal zwei Geheimdienstleute, da rettet mich nur der ungarische Liegewagenschaffner, der sich stur stellt und nichts versteht. Der hat immer zugeschlossen, die Ungarn haben dann die Abteile, die Liegewagenabteile haben uns praktisch eingeschlossen und haben immer zu den rumänischen Kontrolleuren, die vom Geheimdienst waren, gesagt, sie verstehen das nicht, was sie machen sollen. Sie können nicht aufschließen. So, bei Tünde erfahre ich vom Kongress, wegen dem wahrscheinlich so viele Polizisten überall sind, denn es steht der Jahrestag des Brasov-Aufstandes bevor. Dann muss es also praktisch 86 gewesen sein, also nach dem Aufstand schon in Brasov. Die Leute müssen rund um die Uhr arbeiten, damit niemand demonstriert. 5 Leute in 2 zusammengerückten Betten im Krankenhaus. Vermehrte Hepatitisfälle, aber es darf keine neue Station eröffnet werden. Sterben darf auch niemand im Krankenhaus. In der Zeitung sind Todesanzeigen verboten. Tünde hat einen Chango kennengelernt. Das sind also Sinti und Roma gewesen, die am Rand der Stadt kampiert haben und hofft, so in diese Gebiete zu kommen. Als wir auf der Probe der Theatergruppe sind, erfahre ich von F, der Free Europe gehört hat. Das ist also der einzige Sender auf Englisch gewesen, wo man also authentische Informationen bekommen haben, dass seit wenigen Stunden die Grenzen auf sind. Das waren die Grenzen der DDR gemeint. Ich verstehe gar nichts. Die Freude und Hoffnung der anderen reißt mich in einen Taumel. Wir umarmen uns, singen. Wenn jetzt bei uns nichts geschieht, bleibt alles die nächsten 100 Jahre so, sagt jemand von den Ungarn. Zum ersten Mal freue ich mich auf zu Hause, bin stolz auf mein Land. Immer wieder muss ich Fragen nach den Demonstrationen in der DDR beantworten. Die Hoffnung glimmt in den Augen. Auf der Rückfahrt fühle ich mich stark genug, die Papiere und einige Kleidungsstücke eines ungarischen Flüchtlings mitzunehmen. Der wollte nach Ungarn. Der Zöllner ist misstrauisch, aber alles geht gut, auch als er die Männerkleider sieht. In Budapest habe ich eine halbe Stunde Zeit, erfahre am Telefon, dass es die Jungs zumindest bis Budapest geschafft haben. Das waren also eine andere Gruppe Freunde von uns, die also auch denselben Weg gerade gemacht haben. Meinen Anruf aus Budapest, aus Brasov, keinerlei Papiere oder Zeitungen mitzunehmen, haben sie also nicht begriffen. Als ich 2.30 Uhr in Dresden aus dem Zug steige, ist der Bahnhof, der war sonst immer stockdunkel, wenn man da aus, also in der Nacht kam. Und dann war immer das gefährliche Transportpolizei. Die haben Leibesvisitationen gemacht in der DDR, wenn man also irgendwas mit hatte, was politischen Inhalts war, was richtig gefährlich. Als ich aus dem Zug steige, ist der Bahnhof voller Menschen. Schlangen von Hunderten am Schalter. Vorsichtig frage ich einen jungen Mann, was los ist. Die wollen alle nach West-Berlin. Die DDR ist aus den Fugen. Also der hat mir einen Vogel gezeigt. Da, bist du verrückt? Na, wir wollen alle nach Berlin. Die Grenze ist offen. Da war ich völlig verdattert. Ich war fix und fertig. Man ist ja stundenlang gefahren nach Rumänien. Und die halbe DDR war auf dem Weg Richtung offener Grenze. Denn die erste Grenze, die geöffnet war, waren ja nur die Grenzübergänge in Berlin. Also so habe ich die Wende erlebt. Ich bin dann erstmal völlig verdattert und müde nach Zwickau gefahren, also nicht nach Berlin. Ich wollte einfach nur noch nach Hause zu meinen Freunden und gucken, was da los ist. Und so habe ich die Wende erlebt, im Grunde genommen, also die Öffnung der Grenze in Berlin.
Mir kommt so vor, als ob es sehr prägend und ein riesiger Moment für sie gewesen ist. Und wie sie sagte, es kam auch sehr plötzlich. Sie kam sie war auf der Rückreise aus Rumänien und hat dann mitbekommen in Dresden, glaube ich, dass die Mauer dann schon eröffnet wurde. Also sie hat es nur von Fremden mitbekommen.
Ja, dann hat man auch auf jeden Fall gemerkt, wie sie sich gefreut hat. Und sie wollte einfach nur nach Hause und bei ihren Freunden sein, bei ihrer Familie. Ist dann schon auch, denke ich, ein sehr emotionaler Moment, wenn man merkt, gut, ich bin jetzt frei.
Ja, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Also erstmal zu Familie und Freunde und dann vielleicht erstmal den Westen angucken
würde. Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch dabei gewesen, ich wäre wahrscheinlich auch komplett durcheinander geschmissen, also von Gefühlen her und so.
Ja, weil das hat ja fast niemand erwartet, dass es so kommt und dann auf einmal etwas, was du jahrelang kennst, wird komplett verändert. Dem halt einfach die Mauer.
Und dann wurde ja alles besser.
Du musst auch erstmal damit klarkommen, weißt du? Also
ja, für sie war es ja erstmal, der Osten war ja komplett ihre Welt. Sie hat sich ja null für den Westen interessiert und hat einfach im Osten alles gemacht und das war völlig normal für sie. Es hat sich einfach alles verändert für sie.
Ja, das sind dann jetzt auch Möglichkeiten aufgekommen, was man vorher auch gar nicht kannte. Ja. So.
Und auch wahrscheinlich auch die. Der Westen hat wahrscheinlich auch Rumänien und so geholfen, wofür sie sich die ganze Zeit eingesetzt hat, was sie bestimmt auch gefreut hat.
Oh, was halt aber nicht wusste.
Ja, weil kann ja niemand wissen, was passiert. Ja, hiermit würden wir dann unseren Podcast beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Ja, unbedingt, oder?
Ja,
klar.